HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Es ist Samstagabend, die beste Nacht der Woche. Man geht tanzen, man entspannt sich, man besäuft sich ordentlich.
2 Uhr morgens im Havanna Club. Eintritt 20 Euro. Das ist Marokko jenseits der Armut, das unverschleierte und gar nicht streng muslimische Marokko.
Allahu Akbar.
Allahu Akbar.
Bei diesem islamischen Opferfest muss der König auch höchstpersönlich zum Messer greifen, um ein Schaf zu opfern.
Die Legitimität des Monarchen ist historisch gewachsen. Die demokratische Legitimität kommt da nicht dran.
Wir haben einen wunderbaren König, nur dass er Leute hat, die verdammt korrupt sind.
Die Leute sind es leid, in der Misere zu leben und gleichzeitig zu sehen, wie öffentliche Gelder verschwendet werden.
Ja, man hat lange Zeit geglaubt, dass die wirtschaftliche Entwicklung ab einem bestimmten Punkt eine Art Lokomotive ist, die alle Leute mitnehmen kann. Aber die Menschen, die an die Ränder der Gesellschaft gedrängt werden, kommen in irgendeiner Form wieder.
So viele Facetten hat Marokko. Aber man erkennt sie als Tourist nicht sofort. Eine Reise nach Rabat in die marokkanische Hauptstadt ist zunächst einmal eine Freude für die Augen. Da ist die schöne ockerfarbene Stadtmauer. Da lockt die orientalische Altstadt mit weißen Häusern und blauen Türen. Und irgendwann kommt jeder auch an der Mauer jenes Palastes vorbei, hinter der sich die Macht in Marokko verbirgt. Hier residieren der König und sein Hofstaat, nicht weit entfernt vom Parlament, aber dazwischen liegen Welten. Bunte, widersprüchliche, aufregende, rätselhafte Welten. Und hier legen wir heute einen Stopp auf unserer Weltreise ein, in Rabat. Unser Gastgeber ist Jens Borchers, Korrespondent für Nord- und Westafrika. Guten Abend.
Hallo, guten Abend aus Rabat.
In unserem Reisegepäck ist eine kleine Geschichte des marokkanischen Schriftstellers Mohamed Choukri, dessen Titel unsere Neugier weckte. Sie heißt Tod eines Hippiefischs. Aber schon nach der ersten Lektüre merkten wir, da geht's um was ganz anderes als westliche Aussteigerkultur.
Farid kam immer am Ende des Monats und hatte den Anteil seines Gehalts dabei, der ihm allein gehörte. Er blieb bis abends, dann fuhr er nach Al-Araish zurück. Manchmal übernachtete er hier, wenn er nicht das ganze Geld in den Kneipen und bei den Huren gelassen hatte. Er kannte dort niemanden. Im Negresco fand er manchmal jemanden, mit dem er trinken konnte. Und dabei musste sein Gegenüber sein langweiliges Gejammer über seine Familie ertragen. Die Stammgäste, mit denen ich ihn bekannt gemacht hatte, hatten sich an sein monatliches Kommen gewöhnt. Wenn er niemanden fand, mit dem er hätte reden können, führte er Gespräche mit einem kleinen schwarzen Fisch im Aquarium. Dabei starrte er ihn mit einer Art kindlichem Erstaunen an. Er nannte den Fisch Nadia der Hippie. »Farid?« »Ja.« »Warum ist der Fisch ein Hippie?« »Siehst du nicht seine langen Koteletten und seine dichten Haare um den Hals und um die Nase?« »Warum hast du ihn Nadia genannt?« Er schaute mich schweigend an und lächelte. Er hatte sich nicht sehr verändert, seit ich ihn Mitte der 50er Jahre kennengelernt hatte. Er war unentschlossen, unsicher, misstrauisch und passiv. Aber er konnte keiner Fliege etwas zuleide tun. Er hatte immer nur mit seiner Frau Yamna Streit, die sich sogar wegen banaler Kleinigkeiten mit ihm stritt und mit ihm in ihrer Riffi-Sprache schimpfte, die er nicht verstand. Aber er wusste, dass sie ihn vor seinen Kindern und den Nachbarn beleidigte. Der älteste Sohn verstand die Sprache, aber er wagte nicht, es dem Vater zu übersetzen.
In dieser Geschichte werden knapp und beiläufig soziale Machtverhältnisse geschildert. Der Sohn fürchtet den Vater. Jens Borchers, wie viel Furcht steckt denn im Verhältnis zwischen den Marokkanern und ihrem König?
Das kommt ganz drauf an, von welchen Marokkanern wir reden. Wenn ich ein Marokkaner bin, der in einer öffentlichen Verwaltung arbeite, oder wenn ich ein Marokkaner bin, der Mitglied des Regierungskabinetts ist, ein Minister, der bestimmte Aufgaben hat, und mich erwischt etwas, was man hier im Lande auf gut Französisch eine Colère royale nennt, eine königliche Wut, dann mischt da, glaube ich, sehr, sehr viel Furcht mit. Wir hatten neulich erst einen Fall, da sind Projekte nicht so gelaufen, wie es seiner Majestät beliebte. Und dann hat er eine Kabinettssitzung zusammengetrommelt. Das kann er jederzeit machen. Der ist ja mehr oder weniger allmächtig. Er hat eine Kabinettssitzung einberufen, hat die Herren Minister ziemlich zur Sau gemacht, um das mal auf gut Deutsch zu sagen, und hat dann den Zuständigen für die Projekte eine Urlaubssperre um die Ohren gehauen. Die durften dann den Sommer über zu Hause bleiben und nicht ans Meer fahren. Das ist so ein bisschen der Umgang, den es hier gibt. Für normale Marokkaner ist der König eine andere Figur. Vor allem dieser König, der jetzt seit fast 18 Jahren auf dem Thron sitzt. Dieser König gilt hier als der König der Armen, weil das einer ist, der sich darum gekümmert hat, dass es in Marokko in den Armenvierteln ein bisschen besser zugeht. Er hat viele Projekte auf die Beine gestellt, hat eine Stiftung auf die Beine gestellt und hat sich so ein Image verschafft in der Bevölkerung, das weniger mit Furcht als mit Hochachtung zu tun hat.
Am kommenden Sonntag, am 30. Juli, wird in Rabat das Thronfest gefeiert, anlässlich der Thronbesteigung von Mohammed VI. Vor 18 Jahren. Wird das da ein Straßenfest? Fährt der König mit der Kutsche vor?
Der fährt nicht mit der Kutsche vor, sondern der fährt mit gepanzerten Limousinen einer deutschen Nobelmarke vor. Und man darf davon ausgehen, dass diese Autos nicht mit Diesel betrieben werden. Also das geht dann doch schon standesgemäß und vor allen Dingen den sehr strengen Sicherheitsvorkehrungen entsprechend vonstatten. Und dort wird dann der König, das ist kein Straßenfest, sondern es ist eine hochoffizielle Angelegenheit, dann wird er die Huldigung derer, die in Marokko Einfluss haben, entgegennehmen. Dann wird man sehr darauf achten, unter all den Menschen, die da versammelt sind, all diesen Notablen, wird man sehr darauf achten, welche Hand lässt der König wem, wer darf die Hand des Königs küssen, wo zieht er die Hand vor dem Kuss zurück. Das alles sind so ganz kleine Signale von Gnade, Zuwendung, Sympathie, welchen Status jemand, der mit dem König zu tun hat, gerade im Palast hat.
Das heißt, alle, die deuten wollen, wer hat Macht, wessen Gunst ist gerade hoch oder niedrig, die gucken da ganz genau hin?
Aber unbedingt. Das gehört zu den Palastritualen und dafür ist das Thronfest sicherlich ein ganz guter Indikator.
Arabische Herrscherhäuser regieren ja in unruhigen Zeiten. Auch deshalb achten sie sehr darauf, was in den Zeitungen und viel wichtiger noch in Fernsehsendern veröffentlicht wird. Wie stark ist denn der Zugriff des marokkanischen Hofs auf die lokale Presse? Kann man das sehr nachvollziehen?
Das kann man ganz, ganz schwer einschätzen, weil mein Eindruck nach 2 Jahren hier im Land ist, hier wird keine direkte Zensur ausgeübt. Das ist mittlerweile schon längst verschwunden. Das war unter dem Vater des jetzt amtierenden Königs noch ganz anders. Da wurden Journalisten gerne nochmal beim Innenminister, der gleichzeitig auch zuständig für Informationen war, ins Büro einbestellt und dann wurde denen ordentlich der Kopf gewaschen und ihnen gesagt, was sie schreiben konnten und was sie nicht schreiben konnten. Heutzutage funktioniert das anders. Es gibt ganz klar bestimmte Themen, die sogenannte rote Linien sind und mein Eindruck ist, in den marokkanischen Medien herrscht, was diese roten Linien anbetrifft, eine Art Selbstzensur und das ist so ein bisschen das System, an dem man merkt, bestimmte Themen werden hier nicht so offen diskutiert, wie man es manchmal in Gesprächsrunden hört.
Das Erste, was Reisenden in Marokko sofort auffällt, ist, das Bild des marokkanischen Königs hängt in jedem Geschäft, in Bahnhöfen, in öffentlichen Gebäuden. Damit ist Mohammed VI. Sozusagen ein Familienmitglied. Der scheint ja vertraut wie ein Onkel oder Bruder. Spricht er auch öffentlich so direkt zu seinen Landsleuten?
Das tut er manchmal. Er macht das natürlich übers Fernsehen. Und dann redet er die Bevölkerung gerne mit Cher Peuple, also liebes Volk, an. Und dann folgen sehr detaillierte Ausführungen, meistens auch in erheblicher Länge, wo der König darlegt, wo er meint, dass Marokko gerade der Schuh drückt oder wo es Fortschritte gegeben hat, in welchem Zustand das Land gerade ist. Der marokkanische König gibt keine Pressekonferenzen. Das war bei seinem Vater ganz anders. Der hat stundenlange Pressekonferenzen Pressekonferenzen veranstaltet. Das macht Mohamed Sis, der amtierende König, überhaupt nicht. Den direkten Kontakt mit der Bevölkerung, den gibt es, wenn er in Marokko besucht, wenn er Projekte besucht, dann ist er auch gerne im Volk, natürlich immer unter Beachtung der entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen. Dann werden da Selfies gemacht mit dem König. Und das ist so ein bisschen der Moment, wo der König tatsächlich als nahbar gilt. Ansonsten ist mein Eindruck, achtet dieser Monarch sehr darauf, dass ganz klar bleibt, es gibt eine Distanz zwischen dem König und dem Volk.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, ist das öffentliche Bild des Herrschers in Marokko so wichtig wie ja in allen anderen Monarchien auf der Welt auch. Natürlich gibt es auch in Marokko Zugang zum Internet und da kursieren Fotos des Königs von seinen regelmäßigen Abstechern nach Paris. Da sieht man dann einen König in Alltagskleidung und man sieht einen König mit höchst ungesund aufgesund gedunsenem Gesicht. Da scheint dann oder ist das Sakrale des Herrschers ganz weit weg. Solche Bilder kann der Hof nicht zensieren. Hat das Folgen für die öffentliche Debatte über den König?
Wenn mit der öffentlichen Debatte gemeint ist, hat das Folgen für die Diskussion in den Medien? Nein, denn der König, sein Gesundheitszustand, seine Art zu regieren, seine Stellung innerhalb des Staates, das gehört zu den sogenannten roten Linien, über die wir eben gesprochen haben. Darüber wird nicht mit großer Offenheit diskutiert. Der Gesundheitszustand ist, das kennen wir von unserer Bundeskanzlerin oder von unserem Bundespräsidenten, eine sehr, sehr heikle Angelegenheit. Wenn solche Fotos kursieren, wenn solche Fotos im Internet gesehen werden, da gibt es natürlich teilweise in Foren, in den sozialen Medien, gibt es Diskussionen darüber, sag mal, wie geht's dem eigentlich gerade? Ist der eigentlich wirklich gesund oder ist er nicht gesund? Solche Diskussionen gibt es, aber eine öffentliche Diskussion im Sinne von Mediendiskussionen, nein.
H2, der Tag auf Weltreise. Heute in Rabat, in einer schönen Stadt am Atlantik, die orientalisches und westliches Flair zu verbinden versteht. Und die sehr gut darin ist, ihre Widersprüche hinter dicken Mauern zu verbergen. Es sei denn, man geht wie Alexander Göbel dahin, wo es stinkt.
Yassin Masoud lächelt verlegen, als er aus dem Auto steigt. Der süßlich beißende Gestank, von der Sommerhitze noch verstärkt, macht ihm nichts aus. Hier in Akrash, der wilden Müllkippe vor den Toren von Rabat, hat er seine Kindheit verbracht. Es waren mehr als 8 Jahre Schufterei. Ein Kampf mit hunderten anderen, Männern, Frauen, Kindern, um jedes einzelne Stück Abfall, das irgendwie verwertet und verkauft werden konnte. Yassin zeigt auf 3 große Narben an den Unterarmen. Es waren sehr harte Bedingungen. Im Müll haben sich viele Menschen vergiftet und verletzt. Ein Mädchen starb vor meinen Augen, als es von einem Müllwagen überrollt wurde. Ein anderes hat 3 Finger verloren. Mir ist Gott sei Dank nicht viel passiert. Aber ich kann sagen, in der Müllkippe haben viele ihre Gliedmaßen riskiert oder ihr Leben. Die Deponie in Akrash ist inzwischen geschlossen und zugeschüttet. Grünzeug wächst über Millionen Tonnen Müll. Doch an vielen Stellen sind Plastiktüten und Krankenhausabfälle sichtbar. Yassin steigt wieder ins Auto. Ihm ist es zu verdanken, dass sich hier niemand mehr quälen muss. Die Müllsammler arbeiten jetzt ein paar Kilometer weiter, in Umm Azar. Hier lädt eine französische Firma den Müll von Rabat ab, im Auftrag der Stadtverwaltung. Um diesen Müll, mehr als 500 Tonnen am Tag, kümmern sich seit ein paar Jahren Yassin Masoud und seine ehemaligen Konkurrenten von der wilden Müllkippe. Mit ihnen hat Yassin auf dem Deponiegelände die Gruppe Atawafuk gegründet, zu Deutsch Vertrauen. Es ist die erste Kooperative für Abfallrecycling in Marokko, und bis heute die einzige im ganzen Land. Der abgekippte Müll wird auf ein Metallförderband geschaufelt. Über eine Trommel gleichmäßig verteilt, Biomasse wird vom Rest getrennt. Und dieser Rest landet dann auf Laufbändern, an denen Menschen stehen und von Hand weiter trennen. Wir trennen alles, soweit wir können. Kartonpapier, Plastikflaschen, Folien, Metall. Alles, was kein organischer Müll ist und auch kein Wertstoff zum Recyceln, auch das können wir noch aufbereiten. Die Zementfirma nebenan kauft uns diese Reste ab. Die nutzen sie dann als Ersatzbrennstoff für ihre Produktion. So erhöhen wir den gesamten Prozentsatz des Mülls, der noch Verwendung findet. Die ersten Maschinen finanzierte der französische Abfallversorger. Alles andere musste sich die Kooperative selbst erarbeiten. Attawa Fouque lagert das getrennte Material, dann können interessierte Firmen Angebote machen. Die Mitglieder der Kooperative entscheiden dann gemeinsam, wem welche Wertstoffe in welchem Zeitraum verkauft werden und zu welchem Preis. Auf der wilden Müllkippe herrscht das Recht des Stärkeren. Hier in der Kooperative sind alle gleich. Alle verdienen gleich. Alle sind als Arbeitskraft gleichbedeutend. Da gibt es auch für mich keine Ausnahme. Als Präsident bin ich auch nur ein Mitglied untergleichen. Mehr als umgerechnet 460.000 Euro im Jahr setzt Attawa Fouque mittlerweile mit Recycling um. Die Kooperative konnte damit schon eine Plastikpresse kaufen, einen LKW für Auslieferungen und einen Bus, der die Mitarbeiter zur Recyclinganlage und wieder nach Hause bringt. Früher war es furchtbar, sagt Lakbira Makromi. Da draußen in der Müllkippe, in der Sonne, im Regen, manchmal auch in bitterer Kälte. Außerdem wussten wir nie, wie viel Geld wir nach Hause bringen. Das ist jetzt alles viel besser. Zum ersten Mal lohnt sich die harte Arbeit mit dem stinkenden Müll. Die Menschen tragen jetzt keine Lumpen mehr, sondern Handschuhe und Schutzkleidung, arbeiten in geregelten 6-Stunden-Schichten, bekommen ein festes Gehalt, umgerechnet 250 Euro im Monat, und sie sind krankenversichert. Was die Mülltrennung angeht, ist in Marokko noch viel Luft nach oben. Alles wird im Haushalt zusammengekippt, wird von den Müllsammlern in der Stadt zerpflückt. Der Rest landet dann auf der Müllkippe.
Auch diese Geschichte hat mit dem Bild der Monarchie in Marokko zu tun. Die wollte nicht länger den Ruf eines dreckigen Landes an sich kleben lassen. Jens Borchers, wie sauber ist Marokko geworden?
Deutlich sauberer. In der Zeit, in der ich jetzt hier lebe, hat sich die Situation an manchen Stellen, in manchen Städten, in manchen Landesteilen deutlich verändert, ist viel, viel besser geworden. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass Mülltrennung und ein öffentliches Bewusstsein dafür, dass es vielleicht schöner ist, einen müllfreien Strand zu haben oder nicht jeden Tag eine Riesenschweinerei, um die großen öffentlichen Müllcontainer, die überall an den Straßen aufgestellt sind, zu haben. Dieses öffentliche Bewusstsein ist noch nicht flächendeckend verbreitet, lassen Sie mich das mal so ausdrücken. Aber Marokko ist deutlich sauberer geworden. Leider gibt es immer noch sehr, sehr viele Leute, die vor allen Dingen entlang der Autobahnen einfach völlig hemmungslos irgendwelche Verpackungen, ihre Getränke, Verpackungen, all das aus dem Auto werfen, und entsprechend sieht es dann daneben dran aus. Man merkt aber, darauf hat die Verwaltung insofern reagiert, als immer mehr Trupps unterwegs sind, die diesen Müll dann zumindest aufsammeln.
Franzosen haben bei dieser Recyclingfirma mitgemischt, wie wir eben in dem Beitrag gehört haben, haben Unternehmen aus dem ehemaligen Protektorat Frankreich in Marokko Vorteile, oder verteilt das Königshaus seine Gunst möglicherweise ja sogar klug auf viele?
So ganz praktische Vorteile, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Da müsste man dann bei der ein oder anderen Besprechung wirklich persönlich dabei sein. Was sie definitiv haben, die französischen Unternehmen, das sind die Älteren, die deutlich besser etablierten Kontakte als viele anderen. Das stammt eben aus der Kolonialzeit, das stammt aus der Zeit des Protektorates und aus der Zeit danach, als die französische Regierung und die französischen Unternehmen es ja in vielen Staaten Afrikas ganz hervorragend verstanden haben, ihre Kontakte zu halten, sie in Wirtschaft Kontakte umzumünzen und sich gleichzeitig auch noch einen diskreten Einfluss zu den politisch Mächtigen aufzubauen. Insofern würde ich sagen, wenn wir das mal mit einem Begriff aus dem Autorennen bezeichnen wollen, die französischen Unternehmen in Marokko sind in der Pole Position, alle anderen stehen dahinter, aber das Königshaus, die Regierung bemühen sich darum, Investoren ins Land zu holen, und sie versuchen natürlich auch, Investoren aus anderen Ländern als Frankreich zu bekommen.
Bei uns ist gerade Bundestagswahlkampf. Da ist ein Mantra Investitionen in die Infrastruktur, in neue Energien. Das ist in Marokko, einem Land ohne Öl, wahrscheinlich auch so. Was tut sich da?
Da tut sich eine ganze Menge. Einfach weil der König vor etlichen Jahren beschlossen hat, ich habe jetzt die Faxen dicke, was diese Ölimporte anbelangt. Das ist eine mega teure Angelegenheit für uns. Das ist teilweise auch mit Abhängigkeiten verbunden, die ich so nicht mehr haben will. Und er hat etwas getan, was damals wirklich, da hat er sich zur Speerspitze der Bewegung gemacht. Er hat auf regenerative Energien gesetzt. Er hat in Marokko ein riesiges Solarheizkraftwerk und Stromproduktionskraftwerk in den Wüstensand setzen lassen, buchstäblich in den Wüstensand. Ein ganz beeindruckendes Ding. Ich bin da gewesen, ich habe mir das angeschaut. Das ist wirklich ungewöhnlich, kann man gar nicht anders sagen. Es ist das größte Solarkraftwerk der Welt, was es momentan gibt, und es wächst immer noch weiter. Entlang der Küste hat man Windparks eingerichtet. Auch die sollen für die Stromproduktion sorgen. Ist das schon genug? Ist die Energieversorgung in Marokko damit gesichert? Nein, noch nicht. Aber die regenerativen Energien haben mittlerweile einen sehr, sehr beachtlichen Anteil. Und bis 2030 soll die Hälfte des Stroms in Marokko eben aus solchen erneuerbaren Energien produziert werden. Insofern, da hat der König wirklich eine strategische und sehr weitsichtige Entscheidung getroffen.
Und wie wirkt da das Etikett nicht sicheres Herkunftsland, das die deutschen Grünen Marokko angeheftet haben, auf ausländische Investoren? Geben die Wirtschaftsdaten her, dass man besser einen Bogen um Marokko machen sollte, weil es nicht sicher ist?
Nein, das geben die, glaube ich, nicht her. Wenn Investoren zögern, nach Marokko zu kommen, dann ist, glaube ich, das Stichwort Korruption deutlich wichtiger als dieses Etikett sicheres Herkunftsland. Die öffentliche Sicherheit, die Frage, wie terrorismusgefährdet ist Marokko, die beantwortet das Königreich mit hocheffizienten Sicherheitsdiensten, die ein gigantisches Netzwerk von Informanten über das ganze Land gezogen haben und deshalb in der Lage sind, sehr frühzeitig auf terroristische Bedrohungen beispielsweise zu reagieren. Investoren sind bekanntermaßen vor allen Dingen auf Stabilität orientiert, und da haben sie in Marokko ein Land, in dem sie sich ganz gut bewegen können und auf das sie sich verlassen können bisher.
Viele Informationen sind das, und deshalb machen wir eine kurze Teepause und lesen in Mohammed Shukris Geschichte über den Hippie-Fisch Nadia eine weitere Seite. Nadia, Sie erinnern sich, ist der stumme Trost von Farid, von einem Marokkaner, den schicke Soziologen bei uns als einen Abgehängten charakterisieren würden.
Wenn er noch Geld übrig hatte, übernachtete er in billigen Hotels. In der Nacht ging er in die Hurenkneipen und lud eine der Huren zum Trinken ein. Sie schnupperte nur am Glas, was ihn aber nicht störte. Wichtig war ihm nur, dass sie ihn mit ihren Geschichten unterhielt. Wenn sie nicht gut erzählen konnte, schaute er sich nach einer anderen um. Hatte er besonderes Vergnügen an einer Geschichte gefunden, so gab er mehr aus und steckte ihr Geld in die Tasche. Es tröstete ihn und freute ihn auch, wenn eine seiner Geschichten bei ihr Anklang fand und sie darauf reagierte. Er wusste, dass es nur ein Spiel war, aber das Wichtigste war die Unterhaltung. Schließlich nahm er keine von ihnen mit ins Hotel Al-Aberin, wie schön und verführerisch sie auch sein mochte. Er behandelte sie wie Schwestern, so wie er auch die Schuhputzer als Brüder behandelte. Ich dachte, er vertraute niemandem außer diesen Menschen. Vielleicht war es eine Art Masochismus, die ihn in die Welt dieser Menschen zog.
Und jetzt machen wir einen kurzen Abstecher nach Casablanca. Eine Stunde mit dem Zug von Rabat, dann stehen wir vor dem Jüdischen Museum. Diese Geschichte gehört nämlich auch zu Marokko und Stefan Illert erzählt sie uns.
Casablanca kann stressig sein, laut, voll, quirlig, Banken, Hafen, Autos. Umso entspannter die Atmosphäre in dem ruhigen Wohnviertel Riviera. Der elegante weiße Museumsbungalow dort, umgeben von exotischem Grün, strahlt mich regelrecht an. Im Foyer läuft Musik des Sängers Sami al-Maghribi, auch er Teil der Geschichte, die dieses Haus erzählen will. Nach dem Krieg war es ein Heim für jüdische Waisen, informiert mich die Direktorin Zohr Rehihil. Heute erlauben ihre Schätze Einblicke in eine Kultur, die es schon vor 2000 Jahren in Nordafrika gab und die sich später verband mit der der Berber und Muslime. Eine Kultur so vielfältig wie das Land. Das ist sehr reichhaltig. Es gibt Synagogen im städtischen Stil, solche aus dem ländlichen Raum. Es gibt welche im Stil der Amazigh, der Berber, aber auch im marokkanischen Stil, wie in Fez, Meknes oder Marrakesch. In den einstigen Schlafräumen der Kinder sind komplette Gebetsräume wiedererstanden, historische Stoffe, Pulte, Vertäfelungen und Sitzbänke zu einem authentischen Ganzen zusammengefügt. Rund 5000 solcher Kultstätten gibt es noch im Königreich, etwa so viel wie jüdische Gläubige. Nach der Gründung Israels zogen sie zu Hunderttausenden ins gelobte Land, andere in den Westen. Zuhar Rehihil selbst ist Muslima, ausgebildet zur Kulturarchäologin. Eine energiegeladene Person mit einer Mission. Sie will die verlassenen Tora-Rollen, Lampen, Schmuck, sogar ganze Werkstätten der Juden bewahren als Teil der marokkanischen Identität. In der arabischen Welt gibt es solche Judaika nicht mehr. Aber hier in Marokko haben wir sie ganz konkret vor uns. Wir können sie anfassen, ausstellen, den Kindern erklären, sie erforschen. In Marokko schützen König und Verfassung die religiösen Minderheiten. Doch gibt es natürlich auch hier Hass und antisemitische Vorurteile. Ihnen will das Museum begegnen mit der klaren Botschaft, wir sind ein Volk. Zuhar Rehihil zeigt mir eine alte Handschrift und erklärt mir die Besonderheit. Auch die Juden sprachen Derija, das marokkanische Arabisch, aber sie schrieben Arabisch mit hebräischen Buchstaben. Er sei sehr erstaunt, erklärt mir ein junger Besucher, erstaunt darüber, wie genau man hinsehen müsse, um die Unterschiede zu erkennen zwischen muslimischer und jüdischer Kultur in seinem Land. Welche Bedeutung hat die Sammlung heute für die Juden Marokkos? Diese Frage richte ich an David Toledano, den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Rabat.
Le musée, c'est quelque chose qui est d'une symbolique très forte.
Das Museum ist ein sehr starkes Symbol. Wir haben heute ein pluralistisches Marokko und wir sind der Beweis dafür, weil wir hier leben.
La preuve de ce Maroc pluriel en continuant à vivre ici.
Für die, die nicht mehr im Maghreb leben, ist das Museum oft der Startpunkt für eine kleine Zeitreise in die eigene Vergangenheit. Direktorin Rehihil ist aufgefallen, immer im Sommer, in der Urlaubszeit, kommen vermehrt Marokkaner aus dem Ausland. Manche kommen auch aus ganz praktischen Gründen, weil sie die Hochzeit ihrer Töchter planen. Und alles soll dabei so sein wie früher. Manche Mütter kommen und bitten um Fotos, damit sie ein Brautkleid kopieren können, im alten Stil. Nach 2 Stunden verlasse ich das Museum wieder. Ich habe ein Marokko gesehen, das ich vorher nicht kannte.
H2 Kultur, der Tag auf Weltreise in Rabat. Gastgeber ist unser Korrespondent Jens Borchers. Jens, es gibt, wie wir eben hörten, noch eine winzige jüdische Gemeinde in Marokko. Von einer ehemals über 200.000 Mitglieder großen Religionsgruppe. Und zurzeit gibt es wieder Unruhen in Jerusalem, weit weg von Rabat, zwischen Israelis und Palästinensern. Ist das Thema in der marokkanischen Presse? Nimmt man das wahr?
Das nimmt man auf jeden Fall wahr. Da guckt man natürlich sehr genau hin. Da guckt man allein schon auch deshalb hin, weil der marokkanische König vor 2 Tagen einen Brief an den Generalsekretär der Vereinten Nationen geschrieben hat. Und der hat natürlich dafür gesorgt, dass dieser Brief dann auch den Medien zugänglich ist und hat die israelische Politik in Jerusalem als inakzeptabel bezeichnet und die internationale Gemeinschaft dazu aufgefordert, sie müsse etwas dagegen unternehmen. Insofern solche Sachen, die sich im Mittleren und im Nahen Osten abspielen, die werden hier von den Medien genau beobachtet. Man weiß sehr genau, dass das marokkanische Königshaus in die Region sehr, sehr gute Kontakte hat und natürlich an einem so heiklen politischen Thema eminentes Interesse.
Das Verhältnis zu anderen Religionen spielt im Islam ja eine wichtige Rolle. In Marokko ist der Islam Staatsreligion. Und wie dieser Islam aussehen soll, das ist auch Thema in den Freitagsgebeten in den Moscheen. Wer kontrolliert dort die Predigten der Imame?
Das kontrolliert das Ministerium für Religion und das ist ein ganz, ganz wichtiges Ministerium in Marokko. Das ist auch deshalb so wichtig geworden, weil es in den letzten 25, 30 Jahren einen relativ starken, damals übrigens vom marokkanischen Königshaus geförderten, wahhabistischen Religionseinfluss gab. Also einen konservativen Islam, der aus Saudi-Arabien von Predigern mit nach Marokko getragen wurde. Das war war königliche Politik damals. Heute muss man sich damit auseinandersetzen, die Folgen von dieser Politik wieder zu beseitigen. Und deshalb hat das Religionsministerium in Marokko ein sehr scharfes Auge darauf, was denn die Imame in den Moscheen so von sich geben. Und wenn da jemand aus der Reihe tanzt, dann wird er auch ganz schnell von seinem Job entfernt.
Kürzlich hat jemand in einer Moschee in der nordmarokkanischen Stadt Al-Hoseima einen Prediger, ich glaube es war das Freitagsgebet, unterbrochen und während dieser Predigt ein politisches Statement abgegeben, wenn auch nur ein kurzes. Wie kam das in der Öffentlichkeit an?
Das hat sehr, sehr polarisiert. Das war ein Vertreter einer Protestbewegung, die sich gegen soziale Missstände im Norden von Marokko stark einsetzt, Demonstrationen veranstaltet. Und einer der Sprecher dieser Bewegung, der war eben zum Freitagsgebet in der Moschee. Offensichtlich ist es so gewesen, nach allem, was wir wissen, dass der Imam den Demonstranten, die da auf die Straße gehen in Nordmarokko, vorgeworfen hat, sie würden eine Spaltung innerhalb der Gemeinschaft der Gläubigen hervorrufen durch ihre Proteste. Und daraufhin ist diesem Sprecher der Demonstranten offensichtlich die Hutschnur gerissen und er hat gegen den Imam gestänkert beim Freitagsgebet in der Moschee. In meinem Umfeld ist das überhaupt nicht gut angekommen, weil da einfach der Grundsatz gilt, in einer Moschee, da hält man keine politischen Reden, es sei denn, man ist Imam, muss man dazu sagen. Das geht einfach nicht und da sind Sympathien für diese Protestbewegung verloren gegangen. Andere fanden das mutig, was dieser Mann gemacht hat. Und sie haben auch in den sozialen Netzwerken darauf verwiesen, wenn der Imam in der Moschee Politik macht, warum soll dann nicht darauf geantwortet werden?
Kürzlich kam auch die Burka in Marokko auf einen etwas gewundenen Index. Verkauf und Einfuhr wurden nämlich verboten. War das klug?
Es war auf jeden Fall politisch dringend gewollt. Es ist ja manchmal sehr lustig, wie in Marokko politische Botschaften transportiert werden. Das war eine dieser Arten. Man hat Einfuhr und Produktion verboten und alle haben sich gefragt, ja nu, ist es denn jetzt auch verboten, eine Burka in der Öffentlichkeit zu tragen? Man sieht das selten in Marokko, jedenfalls hier in der Hauptstadt Rabat, in Casablanca auch nicht. Im Norden des Landes sieht das schon ein bisschen anders aus. Da kann einem durchaus Frauen in Burka entgegenkommen. Dort ist die Stimmung, die religiöse Stimmung konservativer. War das klug? Es war das dringende Bedürfnis des Königshauses, ganz klar zu machen, der König ist ja hier auch der Führer der Gläubigen, ganz offiziell. Das heißt, es gibt ihm auch einen großen Einfluss. Das Königshaus wollte klar machen, wir treten für einen toleranten Islam ein, für einen gemäßigten Islam. Und deswegen wollte man klar sagen, Burka finden wir nicht gut. So werden hier politische Botschaften transportiert.
Wir lüften hier ganz kurz auch einen Schleier, und zwar über das Ende der kleinen Geschichte über Farid und seinen Hippiefisch Nadja. Aufgeschrieben hat sie der 2003 in Rabat verstorbene Schriftsteller Mohammed Shukri.
Plötzlich sah Farid etwas Unerfreuliches. Sein Fisch Nadja bewegte die Flossen nicht mehr. Er schwamm auf der Wasseroberfläche und tauchte nicht mehr unter. Farids Augen traten hervor. Er zitterte und schrie, »Das ist doch nicht möglich! Nadja stirbt!« Die anderen schauten zu ihm hinüber und flüsterten, »Heute bekommt er bestimmt einen Nervenzusammenbruch.« In der Ecke neben dem Eingang zur Küche saß wie gewöhnlich Dr. Anwar. Er war Lungenarzt, las seine Zeitung und trank seinen Basbasia. Er ging zu Farid. »Was ist passiert?« Er kannte ihn wie alle anderen Stammgäste. »Nadja stirbt.« »Nadja?« »Ja, mein Fisch Nadja stirbt. Sehen Sie doch. Er schwimmt oben und bewegt sich nicht mehr. Können Sie ihn nicht retten?« Der Doktor nahm den Fisch aus dem Aquarium, tat ihn in ein Glas Wasser und ging in die Küche, um ihn künstlich zu beatmen, wie er Farid sagte. Dann kam er zurück, tat den Fisch zurück ins Aquarium. Aber er blieb an der Oberfläche. »Es tut mir leid. Ich habe alles versucht, aber er ist gestorben.« »Ist es vielleicht möglich, dass die Schildkröte ihm etwas angetan hat? Sie sieht so wild aus. Sie ist ruhig.« Aber dahinter steckt bestimmt etwas Bedrohliches.
Nein, das glaube ich nicht. Sie bleibt immer in ihrer Ecke.
Herzliches Beileid von uns allen. Auch mir hat dieser schöne Fisch gut gefallen. Nadja. Entschuldigung. Dein armer Fisch Nadja.
Farid ging weinend hinaus und kehrte nie wieder ins Negresco zurück.
Eine melancholische Geschichte, aber Melancholie ist kein guter Reisebegleiter. Und deshalb legen wir jetzt marokkanischen Soul auf. Und mit dieser Musik im Ohr machen wir uns in den Süden Marokkos auf und begeben uns mit Marc Dugge auf die Spuren eines weltberühmten amerikanischen Regisseurs.
Es passiert nicht gerade häufig, dass es Menschen aus Hollywood nach Imlil verschlägt, ein abgelegenes Dorf am Toubkal, dem höchsten Berg Nordafrikas, über 4100 Meter hoch. Hasch Maurice erinnert sich noch gut an den Moment. Er ist Bergführer und Mitbegründer der Kasbah du Toubkal.
Der Mann kam hier in die Kasbah und wir haben einen Minztee zusammen getrunken. Er sagte, die Landschaft erinnert mich sehr an Tibet. Wäre es möglich, hier einen Film zu drehen? Ich sagte gleich zu.
Martin Scorsese hatte in China keine Drehgenehmigung für seinen Film bekommen. Deswegen war er gezwungen, auf eine andere Weltgegend auszuweichen. Und so verwandelte seine Filmcrew die marokkanische Kasbah in ein tibetanisches Kloster. Hasch Maurice zeigt ein Foto, auf dem Pferde und Mönche in roten Gewändern über den Hof laufen. Die Dorfbewohner müssen sich bei dieser Invasion der Asiaten verwundert die Augen gerieben haben. Hasch Maurice war selig.
Wir hatten das Hotel ja gerade erst eröffnet. Die Filmcrew hat die Kasbah einen Monat lang gemietet. Und so gut wie jeder hier im Tal hat mitgearbeitet und sich ein bisschen was dazu verdient. Die ganze Gegend hat von den Dreharbeiten profitiert.
Die Kasbah du Toubkal fühlt sich an wie eine Mischung aus Alpenhütte und Berberdorf. Schlafsäle für Wanderer gibt es hier ebenso wie Luxussuiten. Billig ist die Kasbah allerdings nicht. Für ein Standardzimmer muss man mindestens 160 Euro rechnen. Mit dem Geld hat der Dorfverein unter anderem ein Feuerwehrauto angeschafft, eine Abfallentsorgung auf die Beine gestellt und ein Mädcheninternat im Nachbardorf aufgebaut. Das Dorf profitiert von der Kasbah. Auch Ismail, 25 Jahre alt, der hier als Bergführer arbeitet. Wir wandern zusammen zu den Wasserfällen, die hier ins Tal rauschen.
In den letzten 10 Jahren hat sich Imlil sehr verändert. Es wurden Häuser gebaut, Geschäfte haben aufgemacht und Hotels.
Es sei lange nicht mehr so einsam, wie es mal war hier oben, sagt Ismail. Aber das sei eine gute Sache. Tatsächlich ist viel los auf dem Wanderpfad. Ganze Großfamilien sind aus dem heißen Marrakesch hochgefahren, um sich hier zu erfrischen und zu picknicken. Auf knapp 2000 Meter Höhe. Es duftet nach gegrillten Merguez-Würstchen. Genauer Musiker sorgen für den passenden Soundtrack. Die Stille kommt dann am Abend zurück, wenn die Ausflügler wieder ins Tal gefahren sind und nur der Fluss und der Muezzin zu hören sind. Nach dem Besuch im Hammam gibt es ein Abendessen auf der Terrasse der Kasbah. Eine Suppe, eine marokkanische Hähnchentagine, später Obst und der unvermeidliche Minztee.
Am Fuß des höchsten Bergs von Marokko, dem Toubkal, 4000 Meter hoch, da scheinen die sozialen Probleme des Landes ganz weit weg. Aber wer nach Rabat zurückfährt, der kann in eine Demonstration geraten von Hauptstädtern, die sich mit Demonstranten in Nordmarokko solidarisieren. Das ist in den vergangenen Wochen passiert, Jens Borchers. Welche Parolen werden da skandiert? Welche Plakate hochgehalten?
Da werden Plakate hochgehalten, auf denen soziale Gerechtigkeit gefordert wird. Da werden Plakate hochgehalten, auf denen Jobs für junge Leute gefordert werden. Da werden Plakate hochgehalten, die ganz klar sagen, die Gesundheitsversorgung ist miserabel in Marokko, nicht nur im Norden Marokkos. Wir wollen, dass das verändert wird. Und da werden Plakate hochgehalten, die sich gegen die Korruption in der öffentlichen Verwaltung von Marokko richten. Das sind auch die Parolen, die da gerufen werden. Und da sind etliche tausend Menschen gewesen, die einer solchen Demonstration beiwohnen und da ordentlich aus ihrem Herzen keine Mördergrube machen.
Sie waren für Ihre Recherchen in der Stadt, wo das begonnen hat, an der Mittelmeerküste in Al-Hoceima. Wie sieht denn diese Stadt aus? Wie ist das dort?
Das ist eine Stadt, die liegt am Mittelmeer, die hat teilweise sehr hübsche Strände. Man sieht aber auch, das ist eine arme Stadt. Da gibt es nicht allzu viele Leute, die tatsächlich gute Jobs haben, die ordentlich Geld verdienen. Da sind in den Cafés sehr viele junge Männer, vor allen Dingen junge Männer zu sehen, die dort vor einem Glas Tee sitzen und mehr oder weniger den halben Tag an diesem einen Glas Tee rumlutschen, weil sie nichts anderes zu tun haben. Also hohe Arbeitslosigkeit, große Schwierigkeiten, einen Job zu finden. Viele Familien haben nicht das Geld, um ihren Kindern, ihren Töchtern und Söhnen eine vernünftige Ausbildung zukommen zu lassen. Also, das ist eine Stadt, der man ansieht, dass sie arm ist und dass an der Infrastruktur noch etliches getan werden muss. Nach diesen Protesten, das habe ich allerdings auch gesehen, hat man sich beeilt, überall Baustellen in der Stadt aufzureißen, um zu zeigen, jetzt tun wir was, jetzt machen wir etwas, um die Straßen besser zu machen, jetzt machen wir etwas, um die Verbindung zu anderen Städten in Marokko besser zu machen, jetzt bauen wir hier ein neues Krankenhaus. Das waren allerdings alles Projekte, die gerade erst am Anfang waren, obwohl die Projekte schon viel, viel früher geplant waren. Sie sind noch nicht vorangekommen.
Proteste haben meistens ein Gesicht. Wer ist das in Marokko?
Das war bisher der Sprecher der Protestbewegung in Nordmarokko. Der ist allerdings mittlerweile als Gesicht dieses Protestes mehr oder weniger verschwunden, weil er nämlich verhaftet wurde und momentan hier in Casablanca im Gefängnis einsitzt, gerade einen Hungerstreik abgebrochen hat, weil er darauf hofft, dass eventuell der König in seiner gesammelten Weisheit zum Thronfest am Sonntag diejenigen, die von den Protestlern verhaftet worden sind, begnadigen könnte. Insofern werden da Signale hin und her genannt. Das war bisher so ein bisschen das Gesicht des Protestes. Ansonsten spielt sich sehr viel Protest in den sozialen Medien ab, weil diejenigen, die tatsächlich auf die Straße gehen, das sind weniger geworden, weil sie auch die Erfahrung gemacht haben, dieser Staat kann sehr heftig und sehr hart zurückschlagen. Das hat man auch jetzt in Nordmarokko wieder gesehen, wenn er sich irgendwie in die Enge gedrängt fühlt. Insofern spielt sich ein Großteil der Proteste mittlerweile in den sozialen Medien ab und dann nimmt keiner ein Blatt vor den Mund.
Und kann da der Protest der Monarchie irgendwann gefährlich werden?
Potenziell ja. Einfach deshalb, weil, das weiß auch der König, die vielen, vielen jungen Leute, selbst die mit guter Ausbildung, die keine Jobs finden, das ist ein Unruhepotenzial. Das hat man in Nachbarländern gesehen und deshalb ist sich der König, glaube ich, sehr, sehr darüber im Klaren, dass er Proteste dieser Art sehr ernst nehmen muss. Gleichzeitig weiß er auch, es gibt heftige Probleme in der öffentlichen Verwaltung, in den politischen Parteien in Marokko. Es gibt das Korruptionsproblem. Da verschwinden Gelder, die eigentlich in Projekte gesteckt werden sollten. Insofern ist er sich dieses Risikos bewusst. Die Kehrseite dieser Medaille ist allerdings auch, gerade weil man gesehen hat, was in marokkanischen Nachbarländern im sogenannten arabischen Frühling alles vorgefallen ist, ist Stabilität in Marokko für viele, viele Menschen ein ganz, ganz hohes Gut. Und die meisten sehen den König als den Garanten dieser Stabilität.
Und deswegen drängt sich bei sozialen Protesten wie derzeit im Rifgebirge natürlich, denke ich mal, immer sofort die Frage auf, wie klug geht der König mit dem Protest um? Man fragt ja in Marokko nie, wie klug agiert der Innenminister in schwierigen Situationen?
Nein, das fragt man ungern, weil man genau weiß, der Innenminister ist hier deutlich wichtiger als der Premierminister. Und der Innenminister hat immer einen sehr, sehr direkten Draht zum König. Und was das Innenministerium tut, das hat das Einverständnis des Palastes. Insofern fragt man da besser nicht nach. Mein Eindruck war von den Protesten in Nordmarokko, damit ist das Innenministerium und damit auch der Palast nicht besonders klug umgegangen. Sie haben diese Proteste groß werden lassen. Sie haben offensichtlich kein Konzept gehabt, auch kein Kommunikationskonzept, um mit einer Protestbewegung moderner Prägung irgendwie tatsächlich ins Gespräch zu kommen. Das haben sie überhaupt nicht hingekriegt. Sie haben stattdessen mit Repression reagiert.
Und dann geht es natürlich auch immer um Gesten. War denn mal jemand aus der Königsfamilie in Al-Hoceima?
Oh nein, das war niemand. Man hat immer nur dafür gesorgt, dass sehr klar wurde in den marokkanischen Medien. Der Palast hat dafür gesorgt, dass jetzt eine Delegation von Ministern nach Al-Hoceima reist, um sich die Probleme dort anzuschauen. Man hat immer wieder dafür gesorgt, zu sagen, ja, aber der König hat doch 2015 schon ein groß angekündigtes Investitionsprogramm für den Norden Marokkos auf den Weg gebracht. Und jetzt ist der König stinksauer darüber, dass das offensichtlich noch nicht so weit vorangeschritten ist, wie er das gerne gewollt hätte. Aber selbst ein Mitglied der königlichen Familie, geschweige denn den König selbst, dorthin zu schicken, das würde diese Protestbewegung in einem Maße aufwerten aus Sicht des Palastes, die man auch nicht haben will.
Am erfreulichsten sind solche Gespräche, wie wir sie gerade führen, selbstverständlich bei einem guten marokkanischen Essen. Gibt es ein Gericht, das Sie besonders mögen?
Ja, da klinge ich jetzt sehr nach Klischee. Ich bin eigentlich kein großer Freund der sprichwörtlichen marokkanischen Tagine, die einem, wenn man durchs Land reist, an jeder Ecke über den Weg läuft und angeboten wird. Aber eine wirklich gute Tagine mit Rindfleisch, Backpflaumen und Mandeln und dem Gemüse, was da reingehört, die wirklich von Hand gemacht wird, die wirklich als Tagine und bei geringer Temperatur ins Feuer oder in den Ofen gestellt wird, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen.
Und natürlich werden in fast allen marokkanischen Restaurants Weine aus der Region angeboten, aus einem islamischen Land mit begeisterten Winzern. Das haben Sie uns erst kürzlich in einer schönen Reportage berichtet.
De Medaillon, for example, or Oulet Taleb Syrah, which is the S de Syrah here.
Jocelyn Després de Gaisancourt hat offensichtlich Spaß an seinem Beruf. Der Exportmanager des größten Weinproduzenten Marokkos präsentiert die Weine. Den Medaillon, den Tandem. Spitzenweine des Weingutes in Oulet Taleb.
Today, Moroccan wine is not making volume, is making quality.
Marokkanischer Wein zielt nicht auf Masse, sagt Després de Gaisancourt, sondern auf Klasse. Das spricht sich ganz langsam auch im Ausland herum. 33 marokkanische Weine werden in diesen Tagen beim traditionellen Weinwettbewerb in Bordeaux verkostet und bewertet. Das ist eine wichtige internationale Bühne für Marokkos Winzer. Die bewegen sich auf einem gut funktionierenden nationalen Markt. 95% der Weine werden in Marokko verkauft, nur 5% im Ausland, sagt Després de Gaisancourt. Das soll sich ändern, Schritt für Schritt. Es ist gerade mal 10 Jahre her, dass seine Firma die ersten Flaschen marokkanischen Weins in die USA exportiert hat. Seitdem versucht man, das transatlantische Geschäft auszubauen. Warum sollte das funktionieren? Womit können marokkanische Weine im Ausland punkten? Die Antwort?
Look, when you drink this wine, it's like you are flying to Marrakesh.
Wenn Sie diesen Wein trinken, fühlt sich das so an, als würden Sie nach Marrakesch fliegen. Keine Frage, Jocelyn Després de Gaisancourt weiß, wie man hübsche Formulierungen für den Weinverkauf drechselt. Marokkos Weine gelten als sonnenverwöhnte, fruchtbetonte Gewächse. Després de Gaisancourt zeigt die jüngste Investition seiner 1926 gegründeten Firma, eine supermoderne Abfüllanlage. Die Produktion im marokkanischen Weinsektor ist immer moderner geworden und das hat der Qualität der Weine gut getan. Neue Tanks aus rostfreiem Stahl haben die alten Betonbehälter ersetzt. Und die Pflege der Reben, das ist in Marokko mühsame Handarbeit. Während der französischen Kolonialherrschaft produzierte das Land pro Jahr 5 Millionen Hektoliter. Keine Qualität, billige Weine für den Verschnitt mit französischen Weinen. Das ist längst per Gesetz verboten worden in Frankreich. Marokkos Winzer wurden dadurch in die Krise gestürzt. Marokkos König betraute dann Anfang der 90er Jahre Brahim Sniber mit einem Neuanfang. Sniber gilt bis heute als Gründervater der modernen Weinproduktion in Marokko.
und er hatte ein besonderes Verhältnis zu seinem Produkt. Ein Wein ist wie ein Baby, sagte Sniba einmal im Interview. Man muss es von Geburt an großziehen. Der Grand Seigneur des marokkanischen Weines starb im vergangenen Jahr. Sein Weingut ist das größte des Landes. Seine Frau führt es jetzt weiter. Und Jocelyn Després de Gesancourt soll dafür sorgen, dass es durch den Export weiter wächst. Die Grundidee dabei ist einfach.
I'm not trying to make a special wine for a special market.
Ich versuche nicht, einen speziellen Wein für einen speziellen Markt zu produzieren. Ich will das verkaufen, was Marokko tatsächlich zu bieten hat.
I'm trying to promote what Morocco has to offer.
Marokko ist schon jetzt, nach Südafrika, zweitgrößter Weinexporteur des Kontinents. Mehr als 20.000 Menschen arbeiten in Marokkos Weinbergen. Und mehr Exporte sollen für noch mehr Jobs in dieser Branche sorgen. Der nationale Markt brummt ja schon. Dass im muslimischen Marokko so munter Wein getrunken wird, ist religiösen Hardlinern durchaus ein Dorn im Auge. Aber der Theologe und Islamforscher Redouane Bournia sagt, ja, der Koran und etliche seiner Auslegungen verbieten eigentlich den Alkoholkonsum. Letztlich sei das allerdings erstens die persönliche Entscheidung eines jeden Einzelnen und zweitens eine eher lässliche Sünde. Alkohol ist eine Sünde wie beispielsweise die Lüge oder wenn man schlecht über andere Leute redet oder sich falsch gegenüber anderen Menschen verhält, gegenüber den Eltern. Dennoch, der Versuch, auf der Terrasse eines marokkanischen Restaurants eine Flasche Wein zu bestellen, der scheitert in aller Regel. So öffentlich sollen dann auch lässliche Sünden nicht präsentiert werden. Wer also Wein trinken will, der wird höflich nach drinnen gebeten.
Aber es gibt sehr wohl Restaurants, wo man noch Wein kaufen kann. Und ich finde, wer jetzt nicht Lust hat, nach Marokko zu reisen, dem ist nicht zu helfen. Jens Beuchers, besten Dank für Ihre kundige Reiseleitung.
Sehr, sehr gerne.
Am Montag sind wir dann in Washington, in den USA, dessen Unabhängigkeit übrigens 1776 als erstes vom damaligen marokkanischen Sultan anerkannt wurde. Aber dort sind die Verhältnisse anders und auch die Musik. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch. Musik.